HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Musikwissenschaftler und Jacques Offenbach-Kenner und Forscher Alexander Grün. Und mein Name ist Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen, Herr Grün.
Vielen Dank für die Einladung.
Jacques Offenbach, geboren am 20. Juni 1819, morgen also genau vor 200 Jahren, als Jakob Offenbach in Köln. Wir haben ein Offenbach-Jubiläumsjahr und wir möchten diese Doppelkopfstunde nutzen, um diesen vielseitigen, aber eigentlich immer noch eher verkannten Komponisten einmal näher vorzustellen. Alexander Grün, Sie haben gerade Ihre Doktorarbeit über eine, ja, der vielen noch unbekannten Opern Offenbachs abgeschlossen, geschrieben, Le Roi Carotte. Darüber sprechen wir ja später ausführlicher. Der Komponist begleitet Sie aber schon viel, viel länger. Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie das erste Mal mit der Musik von Offenbach in Berührung gekommen sind?
Auf jeden Fall, denn es war sehr eindrücklich. Offenbach habe ich kennengelernt schon in meiner Schulzeit, dank eines ganz wunderbaren Musiklehrers, der mich auch musikalisch sehr geprägt hat. Und wenn man dann im Schulchor in Weilburg, das ist meine Heimatstadt, gesungen hat, dann hat man eben nicht nur Oratorium gesungen oder kleine Konzertchen, sondern es gab dann auch gleich die große Oper. Und das Erste, was wir dann gemacht haben, war unter anderem Orpheus in der Unterwelt. Und ich durfte gleich eine kleine Nebenrolle singen und das war die Partie des Hans bzw. John Styx. Das ist ein Untoter, ein Lakai, der dann irgendwann im zweiten Akt aufkommt und ein unglaublich schräges Couplet zu singen hat. Und spätestens da habe ich dann sehr schnell begriffen, okay, das mag ich. Das ist so herrlich durchgeknallter Humor, das macht Freude. Das war die erste Begegnung. Der Komponist kommt dann wieder während meines Studiums um die Ecke. Dort haben wir dann in einem musikwissenschaftlichen Seminar eigentlich erstmal ganz theoretisch versucht, eine untergegangene Oper auszugraben. Da kam dann ein Spezialist, der hat gesagt, es gibt folgende Opern, die könnte man doch mal wieder suchen, finden. Das ist immer sehr schwierig bei Offenbach. Die Noten sind teilweise weit verstreut und wir haben es dann wirklich geschafft, das, wenn man so will, Nachfolgestück von Pariser Leben wieder ans Tageslicht zu holen. Und dann haben die Professoren gesagt, naja, also wenn wir das jetzt schon irgendwie hinbekommen haben und haben die Noten wieder entdeckt, dann können wir es doch eigentlich auch spielen. Dann hat man natürlich dann als ehrfürchtiger kleiner Student gedacht, aha, dann wird jetzt der Professor das wohl inszenieren. Dann hat der Professor aber gesagt, nö, das machen die Studenten und dann fiel die Wahl auf mich, weil man wusste, aha, der hat ja schon irgendwie früher mal in der Schulzeit Offenbach gemacht, der könnte das doch können. Und so habe ich dann während meines Studiums nach 4 Semestern die erste Operninszenierung bekommen. Das war dann Le Château à Toto, heißt das Stück.
Auch total unbekannt. Ja, wenn man Jacques Offenbach, wenn man an ihn denkt, ja, Orpheus in der Unterwelt, der Name ist schon gefallen, Pariser Leben und dann vielleicht noch Hoffmanns Erzählungen, dann hört es schon fast auf. Und dabei hat er, also es gibt widersprüchliche Angaben, rund 100, 120, 150 Bühnenwerke geschrieben.
Also das ist in der Tat bedauerlich und traurig, weil also es sind ungefähr etwa 100 bis 120 Bühnenwerke, je nachdem wie man zählt. Das hat schlicht und ergreifend den Grund, dass Offenbach eine sehr bewegte Biografie hat. Er geht frühzeitig aus seiner Heimatstadt Köln nach Paris und aus diesem deutsch-französischen Verhältnis erwachsen dann auch sehr europäische Familienbande. Die Kinder, die wandern später nach Amerika aus oder verteilen sich dann quer durch Frankreich. Und die Noten sind bis heute quer durch die Welt verteilt. Und das macht es sehr schwierig, sozusagen an die richtigen Noten zu kommen und dann entsprechend auch zu spielen. Der andere Punkt ist, dass man oft sagt, naja, das ist alles nur Polizsatire und es war auf die damalige Zeit gemünzt. Das stimmt bis zu einem gewissen Grade, aber nichtsdestotrotz kann man diese Musik auch bis heute ganz wunderbar spielen. Und viele Theater schrecken davor zurück, weil es einfach schwierig ist, diese Stücke für heutige Verhältnisse zu adaptieren oder allein ein Stück zu übersetzen, ist sehr, sehr schwer. Es ist nicht damit getan, eins zu eins das wiederzugeben, denn Offenbach hat, obwohl er von der Muttersprache her Deutsch war, ein sehr gutes Gespür gehabt für die französische Sprache. Und dementsprechend ist es schwer, seine sprachlichen Gags und Witze ins Deutsche zu adaptieren.
Aber man könnte sie ja dann in Frankreich spielen.
Man könnte sie in Frankreich spielen, das ist Gott sei Dank jetzt wieder vermehrt der Fall. Also die Tradition ist nie ganz abgerissen. Das hat sich dann ein bisschen gewandelt, auch verbunden durch 2 Weltkriege, wo das dann mit unter anderem verpönt war. In Deutschland waren Offenbach natürlich durch die Nationalsozialisten sofort verfemt. Das war ein Jude, das kann man nicht spielen. Das hat natürlich die Sache auch nicht unbedingt leichter gemacht. Und dann immer das große Problem, Offenbach war selbst ein ja, wilder, wüster Geist, sehr humorvoll, mit einem schnellen, aufblitzenden Esprit, der sich aber nicht immer unbedingt so darum gekümmert hat, was gerade mit seinen Noten passiert. Und dann hat man oft das Problem gehabt, es gab dann irgendwie Noten, aber man hat dann sehr schnell abgeschrieben oder Verleger in Deutschland haben was anderes gedruckt oder das Theater an der Wien hat dann mal aus der Melodie eine andere Orchestrierung gemacht und das bereitet uns in der Musikwissenschaft, aber auch den Theatern heute enorme Probleme, weil wir oft nicht genau wissen, ist es denn jetzt nun von ihm oder nicht.
Sie haben mir vorhin schon ein bisschen erzählt von Ihrer ersten Partie, die Sie gesungen haben. Also die Musik ist durchgeknallt, das Ganze ist sehr schräg. Vielleicht hören wir uns ein erstes Beispiel mal an und können dann noch ein bisschen intensiver über die Musik und die Art zu komponieren sprechen. Fantasio, warum gerade die Musik?
Fantasio ist eine ganz bezaubernde Oper, die jetzt so langsam wieder ein bisschen entdeckt wird. Es ist aufgeführt worden 1872, also kurz nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Und Offenbach schreibt unfassbar eigentlich eine pazifistische Oper, wenn man so will, die damit endet, dass ein Hofnarr einen Adligen lächerlich macht und sagt, okay, wenn du mit der anderen Partei Krieg führen willst, macht es gerne, aber schlagt euch doch bitte selbst die Nase ein und lasst bitte die Leute außen vor. Ein ganz bezauberndes Stück, sehr poetisch, sehr romantisch und es gibt natürlich auch die obligatorische Love Story und wie sich das für eine gute Oper gehört, verkleidet sich der Prinz oder tauscht sozusagen die Rolle mit seinem Adjutanten, mit seinem Diener, um der Prinzessin inkognito näher zu kommen und zu gucken, liebt sie denn auch sozusagen den Niederen. Und in diesem Quintett, was wir jetzt gleich hören werden, geht es darum, dass man auf die zukünftige Braut trifft, auf die Prinzessin. Die ist eigentlich relativ heiratsunwillig, aber sie erblickt jetzt den Adjutanten, der in Wirklichkeit der Prinz ist und verliebt sich natürlich prompt in den Richtigen. Und die Gefühle, die schießen jetzt in diesem Quintett kreuz und quer. Die Prinzessin ist sehr erregt und nervös, das hört man an den Trillern. Die Zofe, die singt freudig mit. Zwischendurch kommt dann der Vater der Prinzessin und sagt, also bitteschön, hier ist der Prinz von Mantua, schau ihn dir an, willst du oder willst du nicht? Und alle singen herrlich durcheinander und man hört schon so ein bisschen, dass das Grundmodell von Offenbach, der Galopp, also das, was wir aus diesem berühmt-berüchtigten Cancan kennen, immer eine große Rolle spielt. Es ist unglaublich schnell, unglaublich virtuos und man fragt sich manchmal, wie man das überhaupt singen kann.
Quintett aus der Oper Fantasio von Jacques Offenbach war das. Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Und zu Gast ist heute der Jacques Offenbach-Kenner und Liebhaber Alexander Grün. Würden Sie sagen, diese Musik ist typisch Offenbach?
Ja, auf jeden Fall typisch Offenbach. Also der unglaubliche Esprit, die Geschwindigkeit, die Virtuosität, auch die Motorik, die da drin steckt, das ist ein Markenzeichen par excellence. Das ist so, wie man Offenbach oft kennt, oft hört und auch liebt. Ganz oft ist es inspiriert von den Tänzen seiner Zeit. Offenbach kommt als 14-Jähriger aus Köln. Er hat dann am Pariser Konservatorium ein bisschen Unterricht genommen, hat aber schnell gemerkt, das gefällt ihm nicht und wird Musiker an diversen Theatern in Paris und hat aber eine große Nähe zur Pariser Karnevalszene bzw. zu den Pariser Bällen. Dort wird getanzt, was das Zeug hält. Dort gibt es alle möglichen und unmöglichen Formen, wilde Galoppaden und ausschweifende Tänze. Man würde fast sagen, einen toll dreisten Ringelreihen. Und Offenbach komponiert sehr früh, einfach auch um Geld zu verdienen für diese Veranstaltung, und hat ein sehr gutes Gespür offenkundig für das, was bei den Leuten ankommt und das, was wirklich in die Beine geht. Also man kann ja selten bei dieser Musik wirklich still sitzen.
Und sie bleibt auch sofort im Ohr.
Das ist der andere große Markenkern. Unter Offenbach-Forschern, da geistert immer so ein Begriff durch die Welt, der heißt, Offenbach komponiert immer mit dem Schein des Bekannten. Und man kann das wirklich dann analytisch darlegen, wie das funktioniert und wie er das macht, aber er ist einfach ein Melodienschreiber par excellence, und angeblich soll Rossini über ihn gesagt haben, das ist der Mozart der Champs-Élysées. Also das war bei Zeitgenossen schon gesetzt, Offenbach, da geht man hin und geht abends aus dem Theater raus und kann es mitpfeifen. Das hat offenkundig so stark funktioniert, dass Offenbach sich darauf verlassen konnte, dass er eine ganze Generation geprägt hat. Also später hat dann zum Beispiel Camille Saint-Saëns im Karneval der Tiere den Cancan mal eben zitiert und jeder weiß sofort, was gemeint ist.
Es ist ja nicht ganz einfach, seine Musik einzuordnen und seine Bühnenwerke einzuordnen. Auf der einen Seite sagt man, ja, Jacques Offenbach, das ist der Vater der Operette. Auf der anderen Seite kann man sagen, er ist der Begründer, der Erfinder des modernen Unterhaltungstheaters.
Das ist die große Aufgabe, die wir wahrscheinlich demnächst noch vorhaben, jetzt irgendwie zum 200. Geburtstag das einfach mal ins rechte Licht zu rücken. In der Tat, Vater der Operette ist bestimmt nicht ganz verkehrt. Wir verbinden sofort Offenbach immer mit diesem Begriff, aber man muss natürlich fragen, was ist es denn überhaupt Operette? Offenbach selbst hat seine Werke so gut wie nie als Operette bezeichnet. Operette ist erstmal die Verkleinerungsform der Oper, also ein kleines Operchen, wenn man so will. Was er gemacht hat, er greift ganz viele Traditionen, die er in Paris kennenlernt, auf und beruft sich vor allem immer wieder auf die sogenannte Opéra Comique französischer Komponisten wie zum Beispiel Grétry. Grétry war ein Komponist, der zum Beispiel auch vorbildhaft war für Mozart, der kleine, heitere Opern geschrieben hat. Und Offenbach schätzt vor allem den Klang dieser Zeit, also des frühen 18. Jahrhunderts, orchestriert entsprechend auch sehr schlank, vermeidet große Blechbläserbesetzung. Das heißt, es gibt auch ein eigenes Klangideal. Die Gattung ist Offenbach, um es überspitzt zu formulieren, erst einmal herzlich egal. Und das macht es wahrscheinlich auch für die Musikwissenschaft manchmal sehr, sehr schwierig. Wir neigen ja dazu, immer gerne Schubladen zu finden und sagen, jawohl, das ist jetzt eine Opera Comique oder das ist eine Grand Opera oder das ist irgendwie eine Opera Bouffe oder Bouffon. Offenbach unterscheidet dahingehend, dass er sagt, okay, ich muss jetzt für ein bestimmtes Theater schreiben und an diesem Theater ist folgende Gattung geboten oder das muss man bedienen an Konventionen. Folglich schreibe ich für die Opéra Comique, die Institution, eine Opéra Comique. Und die sieht vor, dass man an der Opéra Comique 4 Hörner bitteschön instrumentiert in Paris und nicht nur 2, wie es eigentlich gern lieber täte. Und das tut Offenbach einfach. Und ob das dann Opéra Bouffe oder Opéra Comique heißt, das ist erstmal sozusagen zweitrangig. Das berühmte Pariser Leben, La Vie Parisienne, hat zum Beispiel überhaupt keine Opernbezeichnung, sondern es heißt mehr oder weniger Stück mit Gesangseinlagen im Titel. Das macht die Sache sehr schwierig. Das, was wir heute als Operette kennen, das ist meistens geprägt vom Wiener Operettenbegriff. Und man sagt gern, dass die Wiener Operette ein etwas zahnloser Tiger ist im Verhältnis zur französischen Operette, denn da geht es vor allem immer wieder um schnellen Witz und ja, gewitzte Reaktion auf den Zeitgeist, auf das, was täglich in der Zeitung steht. Und Offenbach war da unglaublich schnell. Wenn irgendwas durchs Tagesgeschäft rauschte oder man griff irgendein Bonmot auf, dann konnte der in affenartiger Geschwindigkeit ein neues Couplet dazu schreiben oder hat dann irgendwie nach 1, 2 Vorstellungen gesagt, okay, die Nummer zieht nicht, dann ändern wir das. Der also hochgradig reaktiv war, wenn man so will, auf das, was ihn umgeben hat. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig, irgendwie so ein Stück einzuordnen. Vor allem, wenn man als deutscher Musikwissenschaftler darüber sitzt und gewohnt ist, dass ein Richard Wagner lange überlegt hat, dass der Parsifal jetzt eben ein Bühnenweihfestspiel ist, was auch immer das ist.
Aber ist schon der Komponist, den man verbindet mit heiterer Musik, mit beschwingter Musik, mit Unterhaltungsmusik, hat er auch sehr ernste Stücke geschrieben?
Er hat auch ernste Stücke geschrieben. Er hat zum Beispiel Schauspielmusiken geschrieben, relativ unbekannt. Er hat nach der Zusammenarbeit mit Victorien Sardou, dem großen Dramatiker schlechthin, in Frankreich zum Beispiel eine Schauspielmusik verfasst für sein Schauspiel La Haine, der Hass. Er hat Kirchenmusik geschrieben, wenn auch nur in kleinem Teil. Er hat Konzertmusiken geschrieben. Aber das ist, sagen wir mal, der kleinere Teil des Oeuvres. Die große Ernsthaftigkeit lag ihm nicht so. Er war halt dann doch irgendwie ein Schalk, wo dann immer wieder was durchblitzte. Und das konnte und wollte er offensichtlich auch gar nicht irgendwie verstecken, weil er genau wusste, das, was Geld macht, das schreibe ich. Also das hat er auch ganz unumwunden zugegeben und das ist wahrscheinlich auch das, was viele andere Komponistenkollegen sehr gestört hat. Er hat auch kein Hehl daraus gemacht und hat gesagt, naja, also ich muss Melodien schreiben, die gewinnbringend sind und die dem Publikum gefallen. Bitteschön, das tue ich auch.
Schauen wir uns nochmal das Leben von Jack Offenbach ein bisschen genauer an. Also als Jakob Offenbach in Köln geboren, dann ist er mit 14 Jahren mit seinem Vater und seinem Bruder nach Paris. Dann wurde aus dem Jakob der Jack Offenbach. Er hat auch die Staatsangehörigkeit in Frankreich angenommen. Das heißt, ein in Deutschland geborener Franzose. Was war er jetzt? Gehört er ja auch noch irgendwie nach Köln? Ist er Deutscher?
Also in der Tat in Köln geboren. Und dann hat er einen sehr, sehr klugen Vater gehabt, der ursprünglich aus Offenbach stammte, daher überhaupt auch der Name. Also man hat sich sozusagen dann, als die Familie des Vaters nach Köln übergesiedelt ist oder genauer nach Deutz erstmal, hat man dann offensichtlich eine Namensänderung vorgenommen. Und der Vater hat relativ schnell erkannt von den vielen Kindern, die er hatte, der Julius und der Jakob, die sind sehr, sehr talentiert, die brauchen irgendwie eine andere Förderung. Und es war natürlich für Juden damals nicht so ganz leicht. Und er wusste offensichtlich, dass man da in Paris mit jüdischer Herkunft einfach ein leichteres Spiel hatte. Und er schickt die beiden Söhne ans Conservatoire. Und dort ist niemand Geringeres als Luigi Cherubini, Direktor des Conservatoire. Und er sagt, ja, das ist alles ganz schön gut, aber wir nehmen keine Ausländer. Und kurz zuvor hatte man sogar einfach mal Franz Liszt weggeschickt, weil er kein Franzose war. Das war ein Fehler. Aber der Vater ist sehr renitent und überredet Cherubini, dass der Sohn doch wenigstens mal vorspielen dürfe. Und siehe da, dann wird Jacques Offenbach mit 14, 15 Schüler am Conservatoire. Hält es ungefähr ein Jahr dort aus und merkt aber, ach, das ist irgendwie alles langweilig mit dem Unterricht, ich mache lieber selbst und bekommt dann eine erste Stelle an einem Theater. Er begreift sehr schnell diesen Esprit dieser Stadt, er liebt Paris über alles, die Lebensart, das ganze Flair, das saugt er auf, er lernt relativ schnell Französisch, bleibt aber bis in die 1840er, 50er Jahre nach wie vor seiner Heimat verbunden und als es dann zur 48er Revolution kommt in Paris, flieht er auch erstmal nach Deutschland. Er ist verunsichert und schreibt dann in seiner alten Kölner Heimat auch Lieder, wo man heute denkt, naja, also das sind diese patriotischen Schlachtgesänge, das hätte er mal besser gelassen, aber letzten Endes auch nur Reaktionen auf die Zeit. Er kehrt dann aber nach Paris wieder zurück, nachdem sich die politische Situation beruhigt hat, konvertiert zum katholischen Glauben, auch um seine Erminie, seine spätere Gattin heiraten zu können und ist dann aber später ganz und gar durch und durch Franzose. Also als es dann zum Deutsch-Französischen Krieg kommt, schreibt er in einem Brief auch sehr verbittert, was sind das nur für Unmenschen, diese Preußen und dieser Bismarck. Also ist da sehr, sehr unglücklich und flucht. Warum bin ich nur an den Ufern des Rheins geboren mit diesen Unmenschen? Wie können die nur mein geliebtes Frankreich so zu zerstören? Nichtsdestotrotz, aus heutiger Sicht ist Offenbach wahrscheinlich einer der ersten Europäer in bester Form, wie man sich das nur vorstellen kann. Denn er ist natürlich als einer, der aus einer Minderheit kommt und natürlich auch spürt oder erleidet, dass er eben in Anführungszeichen nur Jude ist und nicht alles bekommt, was man normalerweise eben bekommen soll und darf im Leben, muss er immer wieder gewitzt damit umgehen, mit diesen Defiziten. Schaut sich sehr schnell um in der Welt, wo kann ich reüssieren, wo kann ich Erfolg machen, wo kann ich meine Musik unterbringen. Versteht sehr schnell, dass er einen Schwiegervater hat, der Konzertagent ist und sagt, besorg mir doch mal ein Konzert am britischen Königshof. Das bekommt er auch. Und wenn man sich die Stücke anschaut, die er schreibt, die haben immer irgendwie einen kleinen Seitenhieb auf Militarismus. Ein früher Einakter Croquefort, in Deutschland bekannt als Ritter Eisenfraß. Da gibt es zwei ziemlich bescheuert doofe Ritter, die meinen, sie müssten Krieg führen. Dann gibt es eine Dame, die ihnen dann einen Trank anreicht, der irgendwie ein Abführmittel enthält. Und man hört dann im Orchester, was das Abführmittel mit den beiden Rittern anrichtet. Also er hat schon wirklich einen bärbeißigen Humor. Das berühmteste Beispiel ist die Grand Duchesse de Gerolstein, die Großherzogin von Gerolstein. Da gibt es einen gefreiten Fritz, der gefällt der Großherzogin und sie befördert ihn so weit nach oben, dass sie dann irgendwie berechtigt mit ihm ins Bett steigen kann. Und nachdem sie feststellt, ach, der liebt aber eine andere, wird er wieder nach unten befördert. Angeblich soll Bismarck, der dieses Stück auf jeden Fall gesehen hat, gesagt haben, ja, genau so ist es. Das heißt, Offenbach versteht sehr, sehr gut, sich über Obrigkeiten so lustig zu machen, dass man gut darüber lachen kann, aber ihm dann unterm Strich doch keiner böse ist. Und ich glaube, das ist ein sehr gesundes, pazifistisches Verhältnis irgendwie zum Leben. Und Offenbach war wahrscheinlich nie sehr politisch oder hat sich dahingehend geäußert. Aber wenn man seine Opern anschaut, auch Le Roi Carotte, da gibt es zum Beispiel ein wunderbares Eisenbahnrondo. Da ist dann die Rede davon, von dieser wunderbaren Maschine, die über alle Grenzen und Länder hinwegfährt, ohne dass man sozusagen ein Passwort zeigen muss. Also Eisenbahn verbindet auf gut Deutsch. Und diese kleinen Momente, die gibt es immer wieder bei Offenbach. Sehr erfrischend, sehr modern.
Ich schlage vor, jetzt haben Sie es gerade angesprochen, dann hören wir doch diesen Ausschnitt aus Le Roi Carotte. Passt gerade ganz schön.
Dann hören wir das Eisenbahnrondo.
Das Eisenbahnrondo aus der Oper Le Roi Carotte aus dem Jahr 1872 von Jacques Offenbach. Alexander Grün ist heute zu Gast in der Sendung Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben uns diese Musik mitgebracht und im Grunde haben Sie es auch ermöglicht, dass diese Oper jetzt wieder aufgeführt wird. Sie haben Ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Wie sind Sie überhaupt auf diese Oper gestoßen?
Oh, wie stößt man auf eine verschollene Offenbach-Oper? In diesem Fall in einem Gespräch mit meinem Doktorvater, ganz banal. Wir sind beide eingefleischte Offenbach-Fans und man weiß unter Kennern, ja, da gibt es noch das ein oder andere Stück. Und in einem Gespräch vor langer Zeit sagte er, ach doch, komm, mach doch was über Offenbach. Kannst du dir nicht vorstellen, über Le Roi Carotte zu schreiben? Und die Idee kam auch daher, weil das ein sehr außergewöhnliches Stück ist in vielerlei Hinsichten. Es hat einen merkwürdigen Gattungsnamen. Es ist eine Opera bouffe féerique, also eine lustige, komische Oper mit Anteilen eines Märchenstoffes, so ganz frei deutsch übersetzt. Und es hat mich erstmal sehr fasziniert. Dachte, was ist denn das für eine verrückte Form? Was soll das denn für eine Oper sein? Und dann ging es Schlag auf Schlag. Dann hat man so ein bisschen rumprobiert und geforscht. Man weiß dann so als Offenbach-Kenner, die Noten, das ist immer schwer zu bekommen. Wo bekommt man Autographe her, also wirklich Noten, die der Komponist selbst geschrieben hat, ist ein großes Problem bei Offenbach. Und siehe da, die Partitur dieser Oper liegt in der Bibliothèque Nationale de France, mitten in Paris, als einer der ganz wenigen. Ich war angenehm überrascht und dachte, na gut, da wusste ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, auf welches Abenteuer ich mich da einlasse. Um es mal vorwegzunehmen, diese Oper hat im Original wahrscheinlich etwa 6 Stunden gedauert. Heerscharen von Darstellern, von Musikern, ein Chor, der irgendwas zwischen 75 und 90 Sängern umfasste, ein riesiges Ballett, angeblich 1050 Kostüme, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, das Feuilleton war damals auch schon sehr superlativlastig, aber das war natürlich ein faszinierender Stoff und dann, wie das so ist, die Offenbach-Szene ist relativ klein, dann kam es zu einem Gespräch mit einem Verlagshaus, die gesagt haben, wunderbar, du beschäftigst dich mit Le Roi Carotte, das ist schön, wir würden das gern edieren, helf uns dabei, wir würden es gerne in Lyon aufführen. Und so kam das eine zum anderen. Dann habe ich unter anderem für diesen Verlag gearbeitet und die Neuedition besorgt für Le Roi Carotte, der bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gedruckt wurde. Also das ist immer ganz spannend. Im 19. Jahrhundert war es einfach sehr, sehr teuer, Partituren zu drucken. Das hat man auch nicht als wirklich praktisch empfunden, denn man hatte ja eine geschriebene. Entweder hat man aus dieser Partitur dirigiert oder der Einfachheit halber dann später aus gedruckten Klavierauszügen. Das war nicht so teuer, das konnte man leisten. Und jetzt wurde dann für die Aufführung in Lyon zum ersten Mal wieder eine gedruckte Partitur dieses Werks erstellt. Das war natürlich ein heißes Eisen, weil ich zuvor auch noch nie eine Offenbach-Partitur dieser Größe in der Hand hatte. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um das überhaupt alles wirklich fehlerfrei lesen zu können. Mittlerweile kann ich diese Handschrift von Offenbach lesen, die wirklich also Stecknadel, Kopf, klein, Miniatur ist, wie man auch immer das nennen will. Die Noten sind also wirklich wie mit einer Mikronadel hingestochen und es gibt ein Abkürzungssystem, sodass man Notenschreiben spart. Also man musste ja eben auch schnell schreiben. Man musste Tinte sparen. Notenpapier war auch nicht so ganz billig. Offenbach war allerdings auch ein kleiner verwöhnter Gag. Sein Vater war Buchdrucker, also er hat natürlich auch mal prompt das teuerste Papier gekauft in Paris. Das sind alles so Dinge, mit denen man sich dann auseinandersetzt. Und ja, nach 2 Jahren Arbeit war dann die neue Edition fertig. Und Lyon hat es gespielt. Jetzt wurde es in Hannover gespielt im letzten Jahr und ging dann in einer Kooperation an die Volksoper Wien. Also insofern, das ist halt ganz schön, dass man jetzt nicht über ein totes Thema dann forscht, sondern richtig sehen kann, wie die Karotte dann sozusagen aufersteht.
Die König Karotte. Wie lang waren die Stücke jetzt, die Aufführungen? Auch 6 Stunden? Oder
wurde das dann gekürzt? Also die war, man muss schon sagen, Gott sei Dank nicht 6 Stunden, weil ich glaube, das ist für das heutige Publikum echt nicht mehr zuzumuten. Man hat es gekürzt, man hat verschiedene Nummern, leider, sagt das Musikerherz in diesem Fall, rausgenommen. Aber es ist natürlich verständlich, dass man in dieser Opulenz das nicht mehr aufführen kann. Man muss dazu sagen, dass diese Gattung nicht ganz leicht in den Griff zu kriegen ist. Denn eigentlich ist es so etwas wie der Vorläufer von Fantasy-Spektakeln oder großen Fantasy-Filmen. Also im Moment läuft ja das ein oder andere wieder im Kino. Und Offenbach und seine Textdichter haben dann nach dem Deutsch-Französischen Krieg erkannt, was sozusagen der Geschmack war des Publikums, vielleicht auch ein bisschen sedativ gedacht nach dem Motto, jetzt haben die armen Franzosen irgendwie den Deutsch-Französischen Krieg erlitten, da muss man jetzt auf Reizbefriedigung setzen. Ein bisschen bösartig überspitzt formuliert, aber letzten Endes trifft es das ein Stück weit auch. Und diese Oper hat ja auf den ersten Blick ein etwas verworrenes Sujet, die Handlung ist relativ komplex, aber eigentlich geht es darum, dass man wie im Kino in einer großen, farbigen Bilderfolge abgedrehte, irre Stories erzählt. Es gibt eine Wunderlampe wie bei Aladdin. Es gibt Zeitreisen. Man fliegt ins Pompeji vor dem Vesuvausbruch. Man wandelt durch die Welten. Man fliegt ins Reich der Affen. Parallel dazu gibt es eine große Handlung, wo ein Herrscher eines Fantasiereiches von einer, ich sag mal, Zombie-Karotte abgesetzt wird. Fridolin der 24., so heißt dieser junge Prinz, der führt sich schlecht auf, hat keine guten Manieren. Und es gibt dann einen guten Geist, das ist obligatorisch für die sogenannte Ferie, der dann den dusseligen Prinzen ein wenig läutern will. Und es gibt dann natürlich die bösen Mächte, eine böse Hexe, die dann zusätzlich den armen Fridolin ärgert und erzeugt mit Zaubersprüchen und Wüstenbeschwörungsformeln eine Zombie-Karotte aus dem Erdreich. Und dieser Roi-Karotte, der besteigt dann den Thron von Fridolin. Fridolin muss fliehen. Und im Laufe dieser Flucht muss er eben diese vielen Welten bereisen und er macht im Prinzip eine Entwicklung durch, die steht unter dem Motto, die beste Schule für einen vernünftigen Souverän ist das Exil. Also so ein bisschen Bildungsreise, wie man eben die Kavalierstour machen musste im 18. Jahrhundert. Und siehe da, Fridolin kommt am Schluss dann irgendwie geläutert aus dieser Reise heraus und verliebt sich natürlich auch noch praktischerweise gleich in eine Dame namens Rosé du Soir. Abendrot auf Deutsch.
Also großer Spaß und zugleich auch wieder versteckte Kritik am Herrschersystem.
Das ist wahrscheinlich das Verrückteste und Spannendste an dieser Oper. Insofern ist sie wahrscheinlich in der ganzen Musikgeschichte ein einzigartiges Unikum. Offenbach und sein Textdichter Sardou beschließen 1869, diese Oper zu schreiben. Man weiß sehr wohl, okay, das napoleonische Herrscherhaus ist zutiefst korrupt, das ist nicht alles rund, was dort im Staate läuft und man möchte im Prinzip eine Art Polizsatire schreiben, so wie La Belle Hélène oder Contichester Gerold Stein. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges, das, was man in dieser Geschichte, in dieser Story anlegt als Polizsatire, als Parabel auf das napoleonische Herrscherhaus, das wird auf einmal Wirklichkeit. Es gibt eine Kriegserklärung, der Deutsch-Französische Krieg kommt, die Franzosen verlieren, Napoleon muss über Kassel nach London ins Exil gehen und Sardou und Offenbach müssen feststellen, oh Mist, wir hatten sowas von Recht. Und dann passiert etwas sehr Merkwürdiges in der Offenbach-Rezeption und Geschichte. Man fängt an zu deuteln, hatten die da jetzt irgendwie eine prophetische Idee und sind sie jetzt gezwungen, nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges nochmal ihr Stück umzuschreiben. Das stimmt so nicht ganz, auch wenn man das hier und da noch liest. Sie haben im Prinzip nicht mehr viel verändert. Sie haben das Stück wirklich 1:1 mehr oder weniger gespielt, wobei der Schwerpunkt einfach mehr auf dem Spektakel, auf der optischen Opulenz, auf dem Ballett lag und die politische Satire nicht mehr die große Rolle spielte. Man weiß aber, dass die Kritiker sich furchtbar echauffiert haben, dass es zum Beispiel wieder die trottelige Darstellung von Soldaten gibt, das Publikum aber gesagt hat, ach was, ist doch eine super Show, wir genießen das sehr. Also insofern sehr ambivalente Aufnahme dieses Stückes und wieder einmal mehr total am Puls der Zeit.
Jetzt haben Sie den Deutsch-Französischen Krieg schon mehrfach erwähnt auch, der ja sicherlich auch für die Karriere von Offenbach eine Rolle gespielt hat. Er war Franzose, er hat sich als Franzose gefühlt, aber er war in Frankreich ja irgendwo auch noch der Deutschjude. Wie war die Situation für ihn?
Das war für ihn sehr, sehr schwierig. Also mit Ausbruch des Krieges war er verunsichert, das wissen wir aus Briefen. Nicht unbedingt, weil er sich Gedanken gemacht hat, dass er ursprünglich mal aus Köln kam, sondern weil er gefürchtet hat, ups, ich verliere mein Geschäft, ich muss spielen. Er musste Theaterstücke, Opern schreiben und die Abendeinnahmen waren sein Gewinn. Und dann kommt hinzu, dass man trotz der Zensur durch Napoleon III. Eine sehr lebendige Presselandschaft hat in Paris und die macht natürlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt keinen Hehl mehr daraus und sagt, hat dieser Herr Offenbach nicht den Untergang unseres Kaiserreiches förmlich herbeigeschrieben? Das war doch sowieso immer nur der Deutsche, das war doch sowieso immer nur der Preuße. Offenbach sieht sich genötigt, seine Familie in San Sebastian in Spanien unterzubringen. Und reist eigentlich völlig heimatlos und unstet durch Europa, weil er total verunsichert ist und weiß gar nicht, wohin soll. Und gleichzeitig schreibt die deutsche Presse, das ist doch der Verräter schlechthin, der war doch immer bei den Franzosen, der ist doch übergelaufen. Das sind im Prinzip ganz widrige und armselige Chauvinismen, die da auf beiden Seiten des Rheins gezogen werden. Letzten Endes hat Offenbach sich immer als Franzose gefühlt und auch patriotisch sich so als solcher verstanden, ja.
Alexander Grün, sprechen wir noch mal ein bisschen über Sie. Also Musikwissenschaftler, Sie sind in Weilburg geboren, haben Sie schon erwähnt. Sie haben dann in Frankfurt studiert und zwar einmal Musik und Romanistik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt und an der Johann Wolfgang Goethe-Uni in Frankfurt. Und Sie haben dann eigentlich nie nur als Musikwissenschaftler gearbeitet, wir haben es ja eben auch schon ein bisschen rausgehört, sondern auch immer als Praktiker. In der Oper, mit der Oper, als Regisseur, als Spielleiter.
Genau. Ja, also ich glaube, das habe ich wirklich so zwei Personen zu verdanken. Zum einen dem besagten Musiklehrer, der mich sehr früh geprägt hat und uns sehr früh ans Theater rangeführt hat in der Schule. Und gleichzeitig aus einem Notstand in der eigenen Heimatgemeinde, dort gab es dann keinen Organisten mehr für den sonntäglichen Gottesdienst, kam ich dann irgendwie mit 12 Jahren an die Orgel. Also das war jetzt nicht so unbedingt mein Herzenswunsch, aber irgendwie fand ich es dann auch nicht unspannend und dachte, ach, probier das nochmal aus. Du kommst zwar vom Klavier, aber jetzt kannst du auch noch mit Füßen spielen. Let's try. Und wenn dann noch ein Großvater sagt, so, wir brauchen hier dringend jemanden in der Kirche, der die Orgel spielt, ja, widerspricht man da wohl kaum. Also habe ich dann ab dem 12. Lebensjahr immer beides gemocht und gemacht und zu Hause Klavier gelernt. Und dann gab es in Weilburg bis heute ja die Weilburger Schlosskonzerte. Dort gab es einen Lehrer, der da sehr stark involviert war, der hat die gegründet. Und man hatte also immer schon so ein bisschen den Stallgeruch vor der Nase. Aha, das ist also Festivalbetrieb. Dann gab es irgendwie die Kantorin, die mir dann später Orgelunterricht erteilt hat, die mich auch sehr geprägt hat. Da gab es also Kirchenmusik, das fand ich irgendwie auch spannend. Und dann gab es später irgendwie Schultheater, das wollte ich dann auch nicht missen. Das heißt, ich kam also dann hier nach Frankfurt ins Studium und mochte immer beides. Und ich konnte mich auch nie irgendwie für das eine oder andere entscheiden. Ich fand Oratorium toll, ich habe irgendwie gern Mendelssohn gesungen und Bach und dachte, ach ne, aber Freischütz wäre jetzt auch wieder mal ganz schön. Also insofern, das hat sich dann durchgezogen wie ein roter Faden. Und nach dem Studium war dann mein erstes Theater Mannheim. Dann bin ich gleich eingetaucht in die Welt des Theaters. Das war mitunter eine sehr harte Schule, aber Mannheim ist einfach ein großes Haus mit 4 Sparten und das hat natürlich nachhaltig geprägt. Dort konnte man sich dann richtig austoben als Regieassistent, als Spielleiter, hatte einfach auf einmal mit Leuten wie Piotr Petschaber zu tun, der dann als Abendgast da war. Das war einfach großartig und parallel dazu, als ich dann später nach Frankfurt zurückgekehrt bin, bin ich wieder zurück in die Kirchenmusik, da bin ich bis heute beheimatet. In Falkenstein habe ich zum Beispiel eine wunderbare Gemeinde, wo ich als Organist tätig bin.
Und als Chorleiter.
Als Chorleiter, genau. Und man schätzt eben dort auch die Kirchenmusik sehr, sodass man auch ab und zu dann ein bisschen komponiert oder arrangiert oder tolle Chorkonzerte dirigiert. Also die Faszination für die Musik ist sehr breit aufgestellt. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass ich mit Maria Mucke eine ganz tolle Dozentin, Mentorin, Freundin hatte, die mich auch sehr geprägt hat während des Studiums, wo dann nochmal eine andere Facette aufgemacht wurde, nämlich die Unterhaltungsmusik. Und das habe ich mir einfach bis heute bewahrt. Das will ich auch gar nicht missen. Demnächst habe ich wieder einen Auftritt mit einer befreundeten Sängerin. Da gibt es dann einen Chansonabend mit Musik über Maria Mucke. Das finde ich reizvoll. Man wird manchmal so ein bisschen schräg angeguckt in der Musikwissenschaft nach dem Motto, ach, wie sie inszenieren auch. Geht das denn? Umgekehrt wurde ich dann neulich gefragt, aha, jemand, der im Theater ist mit einem Doktortitel, künftig zumindest, ist ja auch ein bisschen merkwürdig, muss das sein. Aber ich liebe das sehr, ich mag diesen Reiz.
Und Maria Mucke, haben Sie gerade erwähnt, Sie haben auch Musik mitgebracht.
Ich habe auch Musik mitgebracht. Gesungen
von Maria Mucke.
Genau, und die hat im Studium mich sehr geprägt und von der ich auch viel gelernt habe, was Theater und die gute Unterhaltung angeht. Sie hat immer gesagt, merk dir eins, Junge, nichts ist so schwer wie gute Unterhaltung und wir haben viel zusammengearbeitet. Ich war Liedbegleiter von ihr. Sie ist im letzten Jahr leider verstorben. Eine tolle Frau, die mich sehr geprägt hat und eine bezaubernde Künstlerin.
Und wir hören jetzt, heute ist ein Feiertag für mich.
Heute ist ein Feiertag für mich und alle Leute freuen sich. Heut könnt mein Herz vor lauter Glück zerspringen, zerspringen. Heut ist die Welt so wunderschön, ich kann den blauen Himmel sehen. Heut fängt ein neues Leben an, so wie im Roman. Alle Blumen blühen, was ist nur geschehen. Tausend Melodien, die singen und klingen so schön. Heut ist ein Feiertag für mich und alle Leute freuen sich. Heut träum ich jeden Augenblick von Liebe.
Heute ist ein Feiertag für mich von Maria Mucke. Alexander Grün, Sie haben sich diese Musik gewünscht und Sie sind heute hier zu Gast in der Sendung Doppelkopf als Offenbach-Kenner, als Jacques Offenbach-Kenner, muss man dazu sagen, und als Forscher. Und Sie haben vorhin ja schon erzählt, dass Sie nach Paris gefahren sind, um zum Beispiel jetzt speziell an der Oper Roi Carotte zu arbeiten. Wenn man jetzt Musik sucht von Offenbach, es gibt ja immer wieder dieselben Stücke, die auf die Bühne gebracht werden. Wenn man jetzt nochmal nach neuen Stücken guckt, wo findet man in den Archiven Material von Offenbach?
Oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also, es gibt natürlich in der Tat in der Nationalbibliothek in Paris Noten. Da ist das Schwierige manchmal vielmehr die richtigen Signaturen zu finden. Also ich habe zum Beispiel den Tipp eines Kollegen gehabt, da und dort müsste noch irgendwie ein Pappkarton rumstehen, der hat noch keine Signatur. Aber frag mal die Mitarbeiter, Folgendes musst du dazu wissen. So bin ich zum Beispiel an Orchesterstimmen gekommen. In einem anderen Fall haben wir vor Jahren auf der Musikmesse die Entdeckung gemacht, originale Orchesterstimmen. Der Verlag wusste aber gar nicht, dass das originale Orchesterstimmen sind, die er da in seinem Katalog aufführt. Oder ich bin nach Montrouge gefahren, um dort zu forschen. Dort sagte mir dann die Mitarbeiterin des Verlages, ja, wir haben hier noch ganz viele alte Offenbach-Sachen, aber wir werden demnächst aufgekauft und dann zieht alles, was Sie hier sehen, nach London um. Und dann kann es sein, dass das nach London in großen Pappkartons kommt und die dann da rumstehen. Und dann wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was wir haben. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig und ein Großteil der Noten befindet sich eben noch in der Erbengemeinschaft von Jacques Offenbach. Und da ist es leider so, dass die Familie sich nicht so ganz grün ist. Die sind etwas wohl zerstritten und es gibt nur wenige, die dort überhaupt Zugang haben. Und jetzt hat ein Offenbach-Forscher-Kollege vor einigen Jahren ungefähr 30.000 Blattseiten, was auch immer, an Noten gefunden. Das ist offensichtlich aus dem Nachlass vom Komponisten. Aber das ist eben schwer, da dran zu kommen und man muss auch ein bisschen Glück haben.
Also auf jeden Fall ganz viele Stücke sind noch nie gespielt worden, kennt man nicht. Häuptling Abendwind, haben Sie vorhin auch mal kurz erwähnt, ist jetzt in Gießen am Theater gezeigt worden, auch ein total verrücktes Stück.
Ja.
Da gibt es noch eine ganze Menge zu entdecken.
Gott sei Dank ändert sich das so ein bisschen. Es gibt jetzt zusehends auch die entsprechende Notenmaterialien, die Partituren, die Orchesterstimmen in gedruckter Form, sodass man jetzt peu à peu sich da langsam herantastet. Ein wunderbares Werk, leider viel zu selten, wenn überhaupt gespielt ist, Werwer. Eine Oper, die ihren Stoff aus einem alten Schauspiel bezieht, was in Frankreich im 18. Jahrhundert schon lange bekannt war. Wenn man da jetzt auf die Handlung guckt, würde man sagen, mein Gott, was ist das denn für ein unfassbarer Blödsinn? Denn die Handlung ist eigentlich relativ nichtig. Es geht um einen jungen Mann, der erwachsen wird, um es mal ganz knapp zusammenzufassen, und irgendwie lernt, nicht mehr Junge, sondern Mann zu sein und was es heißt, eine Frau zu lieben. Und vor allem versteht, was man als Mann mitbringen muss, um von einer Frau geliebt zu werden. Das, was Offenbach daraus macht, das ist einfach hinreißend komisch und verträumt, melancholisch, poetisch und eine unglaubliche bewegende Musik. Das wäre zum Beispiel ein Stück, was unbedingt wieder auf die Bühnen gehört. Gleichzeitig ist es dann auch mitunter schwer in Deutschland, denn dort herrscht das sogenannte böse Regietheater vor. Da ist man dann manchmal als Publikum auch ein bisschen verzweifelt und denkt, okay, was muss ich jetzt wieder verstanden haben, wenn dort hinten in der Ecke links der Stuhl umfällt? Aha, dann ist die Seele des Hauptdarstellers offensichtlich gerade angeknackst. Also das ist das eine Extrem und man tut sich dann mitunter ein bisschen schwer, den etwas gallisch-französischen Esprit auf die deutsche Bühne zu bringen. Da sind die Meinungen und Geschmäcker manchmal sehr unterschiedlich und man traut sich nicht so recht daran.
Also viele traut sich dann gar nicht an die Offenbach-Opern ran.
Genau, weil es einfach sehr schwer ist, das gut zu machen und ja, das ist sehr subtil vom Witz. Dann steht der arme Regisseur dann meistens da, naja, die Musik ist ganz schön, aber die Übersetzung ist grauenvoll, was machen wir denn nu? Ich habe zum Beispiel in meiner ersten Offenbach-Oper das große Glück gehabt, dass ich liebe Kollegen hatte, die mir ganz tolle Übersetzungen geschrieben haben. Nur ein Beispiel, da gibt es dann im dritten Akt eine falsche Vicomtesse, die ursprünglich vom Lande kommt, aber sich dann wirklich als die edelste aller Edlen ausgibt und in rauschenden Roben über die Bühne wandelt und sich immer gern bewundern lässt und am Schluss kommt sie dann auf den Trichter, dass es doch ganz gesund wäre, an der frischen Luft auf dem Lande zu leben. Dann wird sie gefragt, was sie denn für ein atemberaubendes Kleid anhabe und sie antwortet auf Französisch, c'est un costume paysan à son aise, also ein bäuerliches Kostüm, in dem man sich wohlfühlt. Und wir haben übersetzt, ach, das ist ein Bäuerinnen-Freizeitkleid. Das ist sehr, sehr schwierig. Die Leute haben auf dem Boden gelegen, aber da muss man einfach den guten Ton treffen und den witzigen Einfall haben. Das macht es mitunter leider nicht sehr leicht. Nichtsdestotrotz, wäre ein tolles Stück, was man auf jeden Fall noch spielen sollte.
Und vielleicht hätte Jacques Offenbach das heute auch genauso übersetzt. Und wäre aus dieser Oper, haben Sie uns auch noch zum Schluss eine Musik mitgebracht?
Das Finale aus dem ersten Akt, da geht es darum, dass der junge Werwer jetzt in den Krieg ziehen muss. Er soll zu den Soldaten und seine frisch Verliebte und Geliebte bedauert es natürlich. Und er ist groß geworden in einem Mädchenpensionat, reift jetzt langsam zum Mann heran, muss jetzt zu den Dragonern. Und die Mädchen sind ganz entsetzt und verabschieden jetzt den armen Werwer in den Krieg.
Alexander Grün, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute zu Gast waren in der Sendung Doppelkopf. Als nicht nur großer Jacques Offenbach-Kenner und Forscher, sondern auch Liebhaber, wie man sicherlich hören konnte. Und wir hören jetzt zum Schluss noch aus der Oper Werwer, das Finale 1. Mein Name ist Christiane Hillebrand. Ich bedanke mich nochmal und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Forschen und natürlich auch auf die Bühne bringen der Musik.
Ganz vielen Dank.
Voici le coche, dépêchez-vous, le coche approche, le coche approche. Quand chagrin dans toute idée.